von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute beginne ich unseren Meilen und Zeilen Podcast mit einem Zitat. Sobald sich etwas verrückt anhört, legt sich ein Schalter bei mir um und ich muss einfach Ja sagen. Das kenne ich ziemlich gut. Es stammt von Monika Sattler, die das Buch geschrieben hat, Abenteuer Gravel Transalp, von leicht bis heavy. Monika, das trifft sich alles ganz hervorragend, denn ich möchte in diesem Jahr mit einem Freund über die Alpen radeln. Also erstmal herzlich willkommen bei Meilen und Zeilen.
Danke, Tim. Schön, da zu sein.
Ich bin gespannt, weil ich ja auch Radfahrer bin und schon sehr viele Kilometer auf dem Sattel verbracht habe. Und ich habe kein Gravelbike. Also ich habe Mountainbike, Rennrad, alles Mögliche. Weil ich immer beim Gravelbike so gedacht habe, das kann vieles, aber nicht so richtig. Da würdest du mir widersprechen.
Also ich würde sagen, es kann alles und vereint quasi verschiedene Fahrräder in einem.
Ah, okay. Würdest du mir raten, wenn ich jetzt im Sommer mit einem Freund über die Alpen radle, dass ich ein Gravelbike nehme oder kann ich auch mein Mountainbike nehmen?
Kommt so auf die Strecke drauf an, gell? Ob du Rennrad, Mountainbike, also was du da vorhast. Beim Gravel ist einfach so, würde ich sagen, vor allem wenn du eher auf der Straße unterwegs bist und dann plötzlich vor dir eine Gravel-Strecke hast, dann kehrst du nicht um, sondern fährst weiter.
Klar, ich mache natürlich eine Mischung, ne? Das ist ja mal ganz normaler Asphalt, dann werden es viele Schotterpisten sein, dafür ist Gravel ja gemacht. Also Gravelbike bedeutet ja quasi Schotterrad. Und es wird auch sicherlich mal ins Gelände gehen. Und dann würdest du sagen, ja, da geht eigentlich nur ein Gravelbike, weil ich weiß, im Gelände muss ich mal ein Rennrad tragen.
Ja. Kommt natürlich immer drauf an, auch wie technisch es ist und wie technisch avisiert du bist.
Ja, nicht sehr. Also ich bin tatsächlich reiner Freizeitradler und wohne ja in Kiel und hier ist es überhaupt nicht anspruchsvoll zu radeln. Erzähl doch mal deine Geschichte. Wie bist du dazu gekommen, eine tatsächlich relativ, ich sag mal, große Radfahrerin zu werden?
Oh, das ist eine sehr große Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich ausholen soll. Sport war immer schon mein Leben. Ich muss halt wirklich ein bisschen ausholen. Ich bin zwar ursprünglich aus Deutschland, bin aber nach dem Abitur in die USA gezogen.
Volleyball, Intern, nee, wie hieß es, wie heißt es auf Deutsch?
Stipendium habe ich.
Stipendium, genau.
Stipendium habe ich bekommen für eine amerikanische Uni, habe dort Volleyball gespielt und danach habe ich was Neues gesucht. Ich habe dann für die Weltbank gearbeitet und habe einen neuen Sport gesucht und habe Adventure Racing zuerst gemacht, was eine Kombination aus Mountainbiking, Trailrunning und Kajaken ist, alles mit Orienteering zusammen zu klimmen. Und dann hat mir ein Kumpel ein Fahrrad in die Hand gedrückt und hat gesagt, Moni, fahr mal Fahrrad. Und ich dachte, es wird bestimmt richtig langweilig sein, so den Straßen einfach hinterher zu fahren. Aber er kannte mich und hat mich auch eingeladen zu einer Gruppenfahrt. Und da bin ich hingekommen und dachte, ich bin vom Volleyball und von dem Adventure Racing relativ fit. Ja, nach 5 Kilometer war Schicht im Schacht und ich war hinten draußen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so kann ich den Sport nicht verlassen. Ich werde dort hinkommen zu dieser Gruppenfahrt, bis ich diese 50 Kilometer mit der Gruppe schaffe. Und nach 1,5 Jahren muss ich mich dann entscheiden, ob ich die Weltbankkarriere weitermache oder ob ich Profi-Radsportler versuche zu werden. Und meine Familie, Freunde haben natürlich gesagt, no-brainer, steuerfreie Karriere bei der Weltbank. Aber irgendwas hat in meinem Herzen mir gesagt, ich sollte es mal probieren, Radprofi zu werden. Dann bin ich zurück nach Deutschland und bin Bundesliga gefahren für ganze 3 Monate, um festzustellen, dass es nichts für mich ist.
Ja, ganz spannend, weil du schriebst, dass nämlich im Peloton es einfach so hart zugeht und ein Hauen und Stechen ist, was nicht deine Art ist.
Man muss sich halt durchsetzen, gell? Im Peloton, und da geht's auch zur Sache. Also auf jeden Fall. Das ist aber gar nicht meine Welt. Und auch die Crashes und so, die ich gesehen habe und selber hatte, war jetzt alles, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich jetzt, das möchte ich nicht machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ja, aufzuhören. Und das habe ich natürlich als riesen Misserfolg gesehen. Nur 3 Monate zuvor hatte ich noch eine super Karriere mit der Weltbank und dann habe ich was gemacht, was ich dann auch nicht machen wollte. Und meine Familie, Freunde haben natürlich gesagt, Moni, told you so. Aber ich habe mich entschieden, dann Sport zu studieren, wieder zurück in die USA, weil ich wusste, also Sport ist wirklich mein Leben und ich wollte irgendwas machen. Einen Traumjob habe ich immer noch gesucht im Sport. Habe dann Sport studiert, einen zweiten Master. Und dann gesucht nach der Karriere im Sport und nicht gefunden. Und wieder meine Familie, Freunde haben gesagt, Moni, jetzt hast du so viele Studiengänge hinter dir, jetzt solltest du mal was Gescheites machen. Und weil ich nichts gefunden habe, was wirklich dem entsprochen hat, was meiner Leidenschaft entspricht, habe ich mich für alles beworben und wurde Unternehmensberaterin für IBM, zuerst in der Schweiz, in Zürich und danach in Australien.
Oh, wow.
Es war eine interessante Zeit. Also sagen wir so, ich habe sehr viel gelernt, aber es war nichts für mich. Und dann stand ich dann plötzlich da, arbeitslos mit 30, im Botanischen Garten Melbourne, Australia und dachte, super Moni, jetzt habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht und ich weiß immer noch nicht, was ich machen möchte mit meinem Leben. Und habe mich entschieden, von vorne anzufangen und bin mit einem One-Way-Ticket in meinem Fahrrad nach Spanien gezogen, um meinen beruflichen Sinn des Lebens zu finden. Und während ich auf der Suche war, habe ich so viele Menschen getroffen, die eigentlich genau ähnlich dachten wie ich, aber Angst hatten, eher diesen Herausforderungen sich zu setzen und aus der Komfortzone zu gehen und die Risiken einzugehen. Und genau das wurde dann zu meiner Mission, andere Menschen zu inspirieren, sich großen Herausforderungen zu setzen. Und weil Fahrradfahren so ein sehr schön bildlich darstellt, was es heißt, aus der Komfortzone zu gehen, was es heißt, Herausforderungen sich zu stellen, habe ich meinen ersten Radrekord 2018 aufgestellt, als dem ich als erste Frau die Vuelta a España am gleichen Tag wie die Männer gefahren bin, nur Stunden zuvor, um darzustellen, was es heißt, aus der Komfortzone rauszugehen und vielleicht was Großes zu machen, vielleicht was scheinbar Unmögliches. Und so wurde für mich Fahrradfahren immer auch eine bildliche Darstellung, was Großes zu erreichen. Und vor einem halben Jahr, 2022, bin ich dann auch alle 124 Schweizer Pässe mit dem Rad gefahren in 26 Tagen. Oh, und das sind immer alles sehr spannende Projekte, nicht nur das Radfahren selber, sondern wirklich das Projekt auch auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt auch für mich das Radfahren, also der sportliche Aspekt, Projekte darzustellen und auch zu zeigen, was man eigentlich alles machen kann.
Würdest du denn jetzt sagen, dass du dein Ding gefunden hast? Denn das ist ja für alle Menschen so ein schwieriger Weg. Was ist denn eigentlich meine Lebensvision? Was ist denn mein Ziel? Also hast du es jetzt gefunden und hast du es auf Dauer gefunden? Geht das überhaupt?
Also das, was ich jetzt mache, ist wirklich mein Traum. Ich liebe es, Menschen zu helfen, sich großen Herausforderungen zu stellen, vor allem beruflich gesehen. Und das ist für mich auch ein riesen Reward, um das, was ich alles, meine Erfahrung quasi weiterzugeben und andere Menschen dazu inspirieren, was Großes zu erreichen. Und klar, heute ist nicht morgen. Morgen kann sich wieder alles ändern. Ich glaube, klar, die Welt ist stetige Veränderung und sich anzupassen, was Neues zu suchen. Auf jeden Fall werden sich Sachen ändern, aber ich weiß noch nicht was. Und das ist auch gut so, sonst wäre es ja schon fast wieder langweilig.
Ja, genau. Dafür bist du zu jung, als dass du jetzt sagen würdest, ey, es reicht jetzt, hab alles erfahren. Ich komme nochmal drauf zurück, auf die ganzen verschiedenen Dinge, die du ausprobiert hast. Von außen betrachtet könnte man ja fast sagen, du bist immer wieder auf die Klappe gefallen und bist aufgestanden. Ist es das, was so wichtig ist? Und wenn ja, woher hast du die Energie genommen? Warum hast du nicht irgendwann klein beigegeben, hast gesagt, okay, ich gehe zu der Weltbank zurück und mache da meine Karriere?
Also ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, immer wieder aufgestanden. Und ich glaube, das ist auch wichtig im Leben, wenn man neue Sachen ohne Risiken einzugehen, dass das Leben ist nicht perfekt. Und dass man auch mit diesen, nennen wir es mal, Misserfolgen umgehen kann und sagt, hey, okay, das war es jetzt nicht. Einfach was Neues suchen. Aber das, glaube ich, macht auch das Leben so aus. Ich war einfach ziemlich deprimiert, als ich in verschiedenen Lebenssituationen habe mir einfach gedacht, das kann es ja wohl nicht sein jetzt, dass ich noch mindestens 35 Jahre so arbeiten muss. Und für mich war das so langweilig. Da habe ich gedacht, da habe ich viel zu viel Abenteuerlust in mir. Die muss ich irgendwie anders da suchen. Und bin immer wieder aus dem eigenen, dem, wo ich mir dachte, was man machen muss, ausgebrochen, um was Neues zu suchen. Und bei den ersten Malen bin ich auch wirklich, hat es nicht geklappt. Und bin wieder zurück zu der normalen Welt quasi. Und dann irgendwann habe ich meinen Weg gefunden, wie ich das für mich hinbekomme. Meinen Weg zu gehen. Das hat aber gedauert.
Ja, und da gehört so viel Mut dazu, finde ich. Weil auch du hast natürlich Familie, die dir ungefragt Ratschläge gibt, wie man das Leben leben muss. Du hast auch viele Freundinnen und Freunde und so. Und da muss man irgendwie ja auch den Mut haben zu sagen, nee, ich gehe nicht zur Weltbank zurück. Das ist es nicht, das macht mich unglücklich. Obwohl es von außen ja so toll aussieht. Boah, eine Weltbankkarriere, du wirst richtig Kohle gemacht haben. Und ich frage mich und auch ganz viele Leute, die ich hier immer interviewe, die fast alle den Mut hatten, ihren eigenen Weg zu gehen, ihrem Herzen sozusagen zu folgen, auch wenn es kitschig klingt. Aber ich frage mich halt immer, auch bei mir, kommt dieser Mut wirklich aus mir oder aus den Leuten heraus oder ist es sozusagen Gott gegeben, ohne religiös zu sein? Also ist das etwas, was von Geburt an in uns steckt? Also steckt dieser Mut in dir oder hältst du ein unzufriedenes Leben weniger aus als die Menschen, die sich quasi dem Alltagsleben so unterwerfen oder was ist es?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil Mut, meistens beschäftigen wir uns sehr viel mit Mut. Aber für mich, ich habe so eine Pyramide, so ein Modell entwickelt, wo Mut eigentlich an dritter Stelle erst kommt. Mhm. Die zentrale Frage oder die Basisfrage ist eigentlich, wer sind wir? Wer bin ich? Was sind meine Stärken, meine Werte, meine Motivationen? Und wenn ich mich damit identifizieren kann, wenn ich diese weiß, da kann ich auch die richtigen Ziele für mich setzen. Und wenn ich dann erfüllende und ja bedeutsame Ziele für mich habe, dann kommt der Mut eigentlich schon ziemlich natürlich. Nämlich ich tue natürlich wesentlich größere Risiken eingehen, wenn ich weiß, ja, wird super werden auf der anderen Seite. Aber wenn es Ziele sind, wo ich sage, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher. Klar, dass man nicht dann wirklich den Mut dazu hat. Mhm. Deswegen das Wichtigste ist eigentlich mit sich selber, also wirklich Selbstreflexion. Sich selber kennen, sich selber zu verstehen, seine Stärken und Schwächen zu verstehen. Damit okay sein und darauf basierend dann auch die richtigen Schritte und die richtigen Ziele sich aufzubauen.
Mhm. Wäre es für dich okay, wenn wir das quasi mit dir mal durchspielen? Also, weil ich weiß, du bist so ein tolles Beispiel, ja, weil du hast es eben geschafft, eine nach außen hin großartige Karriere sausen zu lassen, um deinen Traum zu erfüllen, bist mehrfach auf die Klappe gefallen, hast am Ende genau das gefunden, was du willst. Lass uns das doch mal durchspielen, diese Pyramide. Also, wenn du sagst, wer bist du, was ist denn das, was macht dich aus, was sind deine Werte, was sind deine Ziele?
Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel Energie. Bin sehr abenteuerlustig, muss raus, kann auf keinen Fall zum Beispiel einen Bürojob 8 Stunden am Computer sitzen, außer, also jetzt mal einen Tag hier und da, ja, aber nicht,
nicht 5
Tage die Woche, ja. Genau. Das habe ich ziemlich früh schon festgestellt. Und das hat mich dann auch immer wieder nach draußen gebracht. Ich liebe es, mit Menschen zu interagieren. Somit brauchte ich wirklich auch einen Job, wo ich ja viel Interaktion habe. Und zum Beispiel, ich habe ja internationale Sicherheit studiert, im Fokus auf nukleare Waffen im Iran und Nordkorea. Und eigentlich mit so einem Studium geht man eher auch, kann man so für einen Think Tank arbeiten. Und da habe ich auch ein Praktikum gemacht und habe festgestellt, Halleluja, sehr viel Forschung und sehr viel Lesen.
Sehr viel Tank und wenig Think.
Ja, also auf jeden Fall sehr viel das, was ich nicht, was nicht meine Stärke ist, was ich auch nicht schätze. Und da habe ich glaube, durch diese ganzen Tests, durch diese ganzen Probieren, mag ich das nicht, habe ich festgestellt, okay, das mag ich nicht, deswegen muss ich eigentlich das machen. Und das auch immer in sich verinnerlichen und zu verstehen, okay, wenn ich das nicht mag, dann bringt es auch der nächste Job nicht, hinzugehen, wenn das genau das Gleiche ist.
Mhm. Wie hast du das rausgefunden? Also hast du ein Seminar gemacht, hattest du ein Coaching? Wie finden Menschen raus, was wirklich ihre Vision ist und wo ihre Werte sind? Und ihre Stärken? Ja, also dass du abenteuerlustig bist, das wusstest du ja als Kind indirekt, aber das war dir ja nicht klar. Du warst halt, wie du warst.
Ja, aber ich wollte zum Geheimdienst. Also ich hatte schon immer irgendwelche Visionen, wo ich hin will. Also eigentlich, aber ich habe das immer falsch interpretiert. Oft so wie wir, vor allem als Kind, was wir wollen in der Hinsicht, ist ja eigentlich ziemlich schon eine ziemlich klare Vorstellung, wer wir sind. Ja. Und es wird dann immer trüber und trüber, diese Vorstellung mit den ganzen gesellschaftlichen Normen, die auf uns, die wir dann kennenlernen. Aber im Inneren wissen wir eigentlich, was wir wollen. Wir fragen uns eigentlich nur nie danach. Wir treffen Hunderte oder Tausende, weißt du, guck, wie viele Entscheidungen pro Tag. Die Entscheidungen treffen wir ja aus irgendwelchen Gründen und oft auch aus unseren inneren Motivationen. Und das hilft uns auch dann wirklich bewusst zu sein, so okay, warum mag ich das jetzt eigentlich oder warum mag ich das denn nicht? Und wenn man sich das öfters mal fragt, bestimmte Entscheidungen, selbst kleine Entscheidungen, dann lernt man auch wirklich sich selber kennen und auch wirklich seine Vorlieben und seine Stärken.
Aber nicht jeder und jede schafft es dann eben, den Schritt zu gehen. Das heißt, wir brauchen ja schon eine Anleitung. Wo kriegen wir die her?
Eine Anleitung, um den Schritt dann zu gehen, um zu...
Um mich zu finden sozusagen. Also ich frage deshalb, weil ich habe auch so lange rumgestochert. Also ich wollte erst Fußballprofi werden, das wurde dann nichts. Dann wollte ich Schriftsteller werden, das wurde übrigens was. Aber auch erst mit großen Umwegen über den Journalismus. Ich habe irgendwann so ein spirituelles Seminar gemacht. Das hat mir total geholfen. Da wurden genau diese Fragen gestellt, wer bin ich? Immer wieder, stundenlang, total nervig. Und am Ende kristallisiert sich halt einfach durch die Wiederholung raus, wer bin ich? Und dann ist eben auch klar, ein ähnlicher Typ wie du, abenteuerlustig, ich muss raus, ich bin offen, ich muss Menschen treffen. Und welchen Job kannst du dann machen? Und dann war klar, ich kann nicht nur einen Job machen. Also das geht für mich nicht. Ich war ja auch ganz lange Redakteur bei Sat.1 und NDR und ZDF und so und habe dann gemerkt, nur das zu machen, da verrecke ich. Das ist nichts für mich. Ich bin halt so ein Sensation-Seeker auch. Das heißt, ich muss immer wieder raus. Ich muss Abenteuer machen. Ich muss Bücher schreiben. Ich muss Menschen interviewen, Menschen wie dich kennenlernen, um mich auszutauschen. Aber das war so ein langer Prozess und ich habe auch immer noch das Gefühl, obwohl ich jetzt schon über 50 bin, der Prozess ist längst nicht beendet und irgendwie am Horizont wartet schon wieder das nächste Ding, was ich machen könnte. Deshalb frage ich dich, wie du dahin gekommen bist, weil ich brauchte dieses erste Seminar, das nennt sich der Clarity Process, um klar zu werden über mich selbst und das war der Startschuss in ein offenes, freies Leben, wie ich es jetzt führe. Und vielleicht hattest du sowas auch.
Ja, also ich hatte tatsächlich sowas nicht, aber ich mache das jetzt mit meinen Klienten. Also ich bin ja auch Coach und helfe durch den wir zum Beispiel durch den beruflichen Werdegang gehen, die Motivationen, die in der Vergangenheit liegen, einmal irgendwie zu identifizieren und daraus einen Trend und ein Theme zu finden. Und darauf basieren spannend. Dann auch gucken, okay, was heißt das jetzt für die Zukunft? Welche Schritte wollen wir gehen? Und sind die Gedanken, die man jetzt eigentlich hat für die Zukunft, wirklich genau, matchen die eigentlich mit dem, wer man ist?
Ja, ob ich vielleicht auch falsche Träume habe. Ja, kann ja auch sein. Also wenn man Fußballprofi werden will oder wie du zum Beispiel Fahrradprofi, muss man halt auch bereit sein zu bluten. Ganz einfach. Wenn du aber sagst, nee, ich bin da überhaupt nicht so bereit, dass ich jedes Wochenende von irgendwelchen drittklassigen Fußballern kaputt gegrätscht werde, dann muss man sagen so, nee, ist nichts für dich. Und ähnlich ging es dir ja dann auch. Und das Schwierige ist ja, sich das einzugestehen. Du hast diesen uralten Traum, seitdem ich 6 bin, spiele ich Fußball. Und hatte dann irgendwann diesen Traum und sagen so, nee, also erstens, ich habe es nicht geschafft. Und zweitens, das ist halt auch nichts für mich. Das ist halt auch eine wahnsinnige Stärke, die man dann haben muss, indem man Träume begräbt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich es probiert habe, um jetzt sagen zu können, um jetzt nicht zurückblicken zu müssen und sagen, ach, was wäre, wenn? Ich finde, das ist das Schrecklichste, was man machen kann. Deswegen lieber, um deine Worte auf die Schnauze fallen und sagen, okay, das war es jetzt nicht, aber dann kann man wenigstens abhaken und weitermachen. Und wenn man immer das Konditional hat, ja, dann fragt man sich immer, was könnte man eigentlich mit seinem ganzen Leben machen? Und hat es nicht ausgereizt, gell?
Ja, das wäre schrecklich.
Dann ist immer die Frage, wofür ist das Leben überhaupt dann da? Um es perfekt zu leben?
Ja, ist schwierig, um es ganz zu leben. Aber was heißt das auch schon? Ne? Wir leben natürlich auch in einer schwierigen Welt mit so vielen Möglichkeiten. Ja, das hört ja nie auf. Ich war jetzt gerade wieder 2 Monate in Australien und denke so, und während ich da bin, träume ich schon wieder vom nächsten Urlaub. Das ist natürlich dann irgendwann auch nicht mehr gesund. Ne?
Was ich gemerkt habe, ich bin jetzt 37. Mit jedem Jahr weiß ich mehr und mehr, was ich will und bin somit auch fokussierter. Und kann auch Nein zu verschiedenen Projekten und Angeboten oder Möglichkeiten geben, weil ich weiß, das ist jetzt nicht, was ich möchte, sondern genau in die Richtung will ich gehen. Und dieser Pfeil wird immer spitzer und spitzer. Und das hilft mir natürlich dann auch, um immer zu den Weg zu gehen, den ich wirklich möchte. Aber vorher, in meinen 20ern, habe ich alles gemacht. Alles. Ich habe auf jeder Party getanzt, also vom Radfahren, Sport, also Sport her gesehen, alles versucht mitzumachen. Wirklich jedes Wochenende war ich unterwegs und habe Rad-Events mitgemacht oder alle möglichen anderen Sport-Events. Und jetzt suche ich mir ganz gezielt halt meine Radprojekte aus. Deswegen auch die 124 Pässe Challenge letztes Jahr. Ich liebe die Schweiz, ich liebe Berge und aus Corona-Gründen wollte ich auch etwas nicht außerhalb der Schweiz machen. Und dann kam auch dieses Projekt zustande. Und ich liebe Teamwork. Daher habe ich 5-Personen-Team aufgebaut. Das sind so viele Sachen, die ich einfach zusammengeführt habe jetzt mit solchen Projekten.
Ja, und am Ende kommt eben dieses Buch bei raus. Und das ist ja auch was wirklich Besonderes. Also ich weiß, jedes Mal, wenn ein Buch von mir rauskommt, habe ich einen Kloß im Hals und könnte auch heulen, weil es quasi ein sehr, sehr kleines Produkt für einen unfassbaren Aufwand ist.
Ich muss wirklich sagen, das ist jetzt mein zweites Buch in der Hinsicht. Mein erstes ist selbst verlegt via Amazon. Und bei dem Buch ist es auch das erste Mal, dass ich wirklich mit dem Verlag zusammenarbeite, mit einer Lektorin, mit der Steffi. Und den ganzen Prozess, wie du auch gerade gesagt hast, durchzugehen, ist super spannend gewesen. Eine unglaubliche Erfahrung. Da lernt man so viel dazu. Deswegen ist es nicht nur das Buch selber, sondern auch wirklich der Weg dorthin. Um was zu schreiben.
Auch die Kapitel hinzukriegen, ja, dass man eben weiß, was sollen da rein? Und dann hast du ganz spannende Kapitel, zum Beispiel Schrauber-Basics. Ja, super. Weißt du, wie viele Fahrradbücher ich schon in der Hand hatte? Noch kein einziges Mal hatte ich Schrauber-Basics drin. Und die hast du zum Beispiel drin. Ja, dann als Frau allein unterwegs, was für ein wichtiges Thema. Ich krieg über meine Abenteuer oft Leserbriefe oder Feedback, wo Leute sagen, ja, das kannst du machen, weil du ein Kerl bist, aber nicht, weil du als Frau ginge es nicht. Als Frau alleine die Donau durch Rumänien paddeln, würde ich dringendst von abraten. Da rennen einfach eine Menge Schurken rum. Und das finde ich so spannend an deinem Buch. Es ist eigentlich gar nicht nur ein Fahrradbuch. Es geht noch weiter, auch mit deiner spannenden Geschichte. Und das finde ich unglaublich spannend. Und dieser Weg ist ja so lang. Und wie lang hat denn der ganze Schreibprozess bei dir gedauert?
Es ging in zwei Teilen. Also der erste Teil von dem Buch ist ja generell, also wirklich der Guide. Ja, was ist Gravel Cycling? Was braucht man dafür? Welche Ausrüstung sollte man haben? Welche Klamotten? Wie bereitet man sich vor? Das war der erste Teil. Und der zweite Teil war dann tatsächlich über die Gravel Transalp. Und ja, alles zusammen vielleicht schon ein Dreivierteljahr.
Ja, überleg mal, man darf sich den Stundenlohn niemals ausrechnen, außer man schreibt einen Weltbestseller. Selbst ein Bestseller in Deutschland reicht schon nicht, um einen vernünftigen Stundenlohn zu haben. Aber darum geht es halt auch nicht. Ne? Es geht eben auch um diesen Prozess des Schreibens und der ist ja fast, also ich würde es tatsächlich vergleichen mit einer Transalp. Ja, es ist ein irrer Weg, den man vor sich hat und eine ganze Menge Pässe, die man überqueren muss. Und am Ende kommst du, sagen wir mal, je nachdem, wo du hinfährst, kommst du am Mittelmeer an und denkst so, ach, ist das geil, ey. Jeder Pass hat sich gelohnt. Und je krasser es war, desto schöner ist es, anzukommen. So ging es mir zumindest mit vielen Büchern.
Ja, es war unglaublich, weil einmal ist das Schreiben ja, aber das andere ist, man muss ja auch wissen, worüber man schreibt. Also da gehört ein ganzer Prozess noch dahinter. Und ich musste ja auch über die 6 Tage über die Alpen fahren. Fotografen dabei, alles das zu dokumentieren. Das war natürlich auch nochmal extra Energie, die man aufwendet, um sowas zu machen. Also ja, sehr, sehr spannend gewesen.
Das Buch kommt am 10. März, das ist auch die Veröffentlichung dieses Podcasts raus und du hast es immer noch nicht in Händen gehalten. Hast du jetzt schon irgendwelches Feedback trotzdem von Leuten gekriegt, weil du hast ja genau wie ich, die PDF und hast es ein bisschen rumgeschickt. Wie lief das so für dich bisher?
Ich habe ein bisschen auf Social Media gepostet, dass das Buch rauskommt und ja, es gibt auf jeden Fall schon ein paar Abnehmer. Ich glaube generell, also für alle, die interessiert sind an Gravel und noch nicht genau wissen, wie sie einsteigen wollen oder für welche, die einfach mal eine geile Route haben wollen, ja, das wäre auf jeden Fall das Buch für sie.
Mach uns am Ende doch nochmal so ein bisschen das Gravelbike schmackhaft. Also warum Gravel, warum Transalp und warum die Alpen? Was ist da das Besondere dran?
Also ich fahre jetzt schon seit über 10 Jahren Gravel, also auch schon in den USA, wo Gravel in Europa noch nicht angekommen ist. Da war ich noch mit dem Cyclocross-Bike unterwegs. Gravel ist einfach, was mir gefällt, ist, du bist Offroad. Und für jemand, der null technische Abilities hat, wie ich, ist es super, weil ja, du kannst ohne Verkehr durch die Gegend fahren und trotzdem schnell unterwegs sein, Natur genießen, wesentlich näher an der Natur sein und ja zu Orten kommen, wo du sonst mit dem Straßenrad nicht hinkommst.
Gravel war ja eigentlich am Anfang, dachte ich zumindest, ist nur so ein Trend. Ja, dann wurde das ein Boom und ich habe immer darauf gewartet, wann diese Modeerscheinung wieder veräppt. Und das ist ja quasi wie so ein Mehrzweckspielzeug, das Fahrrad. Und das ist irgendwie gekommen, um zu bleiben. Also mittlerweile, jeder fährt Gravelbike. Ist das nicht verrückt?
Ja, ich finde es super. Ja, ich glaube, das ist auch die Zukunft. Vor allem, ich würde sagen, ich kenne viele Frauen, die sich nicht trauen, auf der Straße zu fahren, wegen dem Verkehr. Das ist die Möglichkeit, auch jetzt nicht ohne technische Begabung auf dem Fahrrad zu sitzen und die Natur, die Umgebung zu genießen, weg vom Verkehr, aber trotzdem, dass man jetzt nicht irgendwie Single Trail oder über Wurzeln, Steine oder so fahren muss.
Was sagst du zu E-Gravel-Bikes? Ist das was für dich oder sagst du so, nee, für dich nicht, aber generell kannst du verstehen, dass es das gibt?
Ich habe nichts gegen E-Bikes. Ich glaube, generell egal, ob E-Mountain, Gravel, Rennrad, egal, es hat seinen Nutzen und wenn das mehr Leute aufs Fahrrad bringt, dann hell yes.
Aber du selbst hast kein E-Bike?
Nee, ich habe kein E-Bike.
Ich habe eins.
Du hast eins, Tim? Ja. Okay.
Ja, ich habe mir einen E-Mountainbike gekauft und muss sagen, das öffnet mir nochmal völlig neue Wege. Also ich bin ursprünglich aus Detmold, das ist Teutoburger Wald. Und da bin ich natürlich, seitdem ich Kind bin, irgendwie ganz normale Strecken gefahren auf dem Mountainbike. Das heißt, als Kind hatten wir ja noch keine Mountainbikes, die sind ja erst in den 90ern aufgekommen in Deutschland. Haben dann irgendwelche Schrotträder gehabt, aber dennoch ging das irgendwie auf den normalen Wegen. Und jetzt mit einem E-Mountainbike kannst du halt Trails fahren, die selbst für Fußgänger schon kaum zu schaffen sind. Und plötzlich kannst du das halt mit dem Fahrrad hochfahren. Also das fand ich relativ revolutionär und hätte das auch nicht gedacht und musste auch von einem alten Detmolder Freund überzeugt werden, mal so ein Ding auszuprobieren. Das habe ich gemacht. Und ich frage mich, ob das für Gravelbikes vielleicht auch gilt. Hast du schon mal ein E-Gravelbike ausprobiert?
Hatte ich leider noch nicht. Aber okay. Wäre bestimmt spannend.
Ja, also ich gehöre mittlerweile wirklich zu den Verfechtern des E-Bikes. Und genau wie du sage ich auch, wenn es Leute aufs Rad bringt, ja, absolut, bitte geht raus, macht eure Touren. Und es ist eben auch so, dass man abends vielleicht normalerweise, wenn man noch Freunde besucht und sind ein paar Kilometer ins Auto steigen würde, mit dem E-Bike steigst du halt aufs Fahrrad. Und das finde ich, um es altmodisch zu sagen, aller Ehren wert.
Ja. 100%, ich bin dabei, ja.
Monika, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen, völlig verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Dein Buch ist hervorragend. Ich werde mir irgendeine Route aussuchen für meine Transalp, dich eventuell nochmal privat anrufen und fragen, ob ich das da richtig ausgewählt habe und ob ich vernünftig vorbereitet bin. Und lege allen, die uns zuhören, nochmal dein Buch ans Herz. Monika Sattler, Abenteuer Gravel Transalp. Von leicht bis heavy, das ist nämlich genau das Ding. Das ist eigentlich was für alle dabei. Und deshalb hat es mir sehr gefallen. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch, viel Erfolg mit deinen Touren, mit deinen Coachings und im Leben. Und danke dir herzlich.
Vielen Dank, Tim.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.